Die heutige Lesung ist aus Lukas 8, Verse 22 bis 56. Es geschah aber an einem jener Tage, dass er mit seinen Jüngern in ein Boot stieg und zu ihnen sagte: Lasst uns ans andere Ufer des Sees fahren. Und sie stießen ab. Während der Fahrt aber schlief er ein. Da fuhr ein Sturmwind auf den See herab. Das Boot füllte sich mit Wasser und sie gerieten in Gefahr. Da traten sie zu ihm, weckten ihn und sagten: Meister, Meister, wir gehen unter. Er aber stand auf, schrie den Wind an und die Wogen des Wassers. Und sie legten sich. Und es trat eine Windstille ein. Da sagte er zu ihnen: Wo ist euer Glaube? Sie aber fürchteten sich und sagten staunend zueinander: Wer ist denn dieser, dass er selbst dem Wind und dem Wasser gebietet? Und sie gehorchen ihm? Und sie fuhren in das Gebiet der Gerasener, das Galiläa gegenüberliegt. Als er an Land ging, kam ihnen ein Mann aus der Stadt entgegen, der von Dämonen besessen war. Seit langer Zeit trug er keine Kleider mehr und hielt sich auch nicht in einem Haus auf, sondern in den Grabhöhlen. Als er nun Jesus sah, schrie er auf, warf sich vor ihm nieder und rief mit lauter Stimme: Was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn des höchsten Gottes? Ich bitte dich, quäle mich nicht. Er hatte nämlich den unreinen Geist geboten, aus dem Menschen herauszufahren. Denn dieser hatte ihn seit langer Zeit in seiner Gewalt. Und man hatte ihn in Ketten und Fußfesseln gelegt und in Gewahrsam gehalten. Doch er hatte die Fesseln zerrissen und war von den Dämonen in die Wüste getrieben worden. Da fragte ihn Jesus: Wie heißt du? Er sagte: Legion, denn viele Dämonen waren in ihn gefahren. Und sie flehten ihn an, sie nicht zur Hölle zu schicken. Nun weidete dort auf dem Berg eine große Herde Schweine. Und sie flehten ihn an, sie in diese fahren zu lassen. Und er erlaubte es ihnen. Da fuhren die Dämonen aus dem Menschen aus und in die Schweine. Und die Herde stürzte sich den Abhang hinunter in den See und ertrank. Als nun die Hirten sahen, was geschehen war, ergriffen sie die Flucht und erzählten in der Stadt und in den Gehöften. Da zogen sie hinaus, um zu sehen, was geschehen war. Und sie kamen zu Jesus und fanden den Menschen, aus dem die Dämonen ausgefahren war, bekleidet und bei Sinnen, Jesus zu Füßen sitzend. Da fürchteten sie sich. Die es aber gesehen hatten, erzählten ihnen, wie der Besessene gerettet worden war. Und die ganze Bevölkerung aus dem Gebiet von Gerasa bat ihn, wegzugehen. Denn große Furcht überkam sie. Da stieg er in ein Boot und fuhr zurück. Der Mann aber, aus dem die Dämonen ausgefahren war, bat ihn, bei ihm bleiben zu dürfen. Doch er schickte ihn weg und sprach: Kehr in dein Haus zurück und erzähle, was Gott an dir getan hat. Und er ging weg und tat in der ganzen Stadt kund, was Jesus an ihm getan hatte. Als Jesus zurückkehrte, empfing ihm viel Volk. Sie hatten nämlich alle auf ihn gewartet. Da kam ein Mann mit dem Namen Jairus, der war Vorsteher in der Synagoge. Er fiel Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen. Denn er hatte eine einzige Tochter von 12 Jahren und die lag im Sterben. Als Jesus hinging, erdrückten ihn die Leute beinahe. Und da war eine Frau, die seit 12 Jahren an Blutungen litt, ihr ganzes Vermögen für Ärzte aufgebraucht hatte und doch von niemandem geheilt werden konnte. die näherte sich ihm von hinten und berührte den Saum seines Mantels. Auf der Stelle hörten ihre Blutungen auf. Und Jesus sprach: Wer hat mich berührt? Als nun alle es abstritten, sagte Petrus: Meister, die Leute drängen sich um dich und stoßen dich. Jesus aber sprach: Jemand hat mich berührt, denn ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist. Als nun die Frau sah, dass sie nicht unentdeckt bleiben konnte, kam sie zitternd herbei, warf sich vor ihm nieder und erzählte vor dem ganzen Volk, warum sie ihn berührt hatte und wie sie auf der Stelle geheilt worden war. Er aber sagte zu ihr: Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Noch während er redete, kam einer aus dem Haus des Synagogenvorstehers und sagte: Deine Tochter ist gestorben. Bemühe den Meister nicht weiter. Als Jesus das hörte, antwortete er ihm: Fürchte dich nicht, glaube nur, und sie wird gerettet werden. Er ging ins Haus und ließ niemanden mit sich hinein, außer Petrus und Johannes und Jakobus, den Vater des Kindes und die Mutter. Oh, alle weinten und klagten um sie, aber er sprach: Weint nicht, sie ist nicht gestorben, sie schläft. Da lachten sie ihn aus, weil sie wussten, dass sie gestorben war. Er aber ergriff ihre Hand und rief: Kind, steh auf. Da kehrte ihr Geist zurück und sogleich stand sie auf. Und er befahl, man solle ihr zu essen geben. Ihre Eltern waren fassungslos. Er aber gebot ihnen, niemanden zu sagen, was geschehen war.
Letztes Jahr saß ein Freund in einer Kneipe. Hier ist ein Bild von der Kneipe. Kommt. Hier rechts Harlequin Inn. Hinten seht ihr eine Commonwealth Bank, also eine Bank, das ist in Australien. Wie ihr wisst, habe ich längere Zeit in Australien gewohnt. Nun ja, jedenfalls hat er dort in aller Gemütlichkeit ein Bier zum Feierabend getrunken. Und während er da so sitzt, kommt plötzlich so ein blauer Sportwagen angerast, hält vor der Bank gegenüber, maskierte Männer stürmen in die Bank im Hintergrund, rauben sie aus, rennen zurück zum Wagen, rasen wieder davon. Mein Freund ist noch am Leben, weil er sich den Bankräubern nicht in den Weg gestellt hat, sondern in der Kneipe sitzen geblieben ist und alles mit seiner Handykamera gefilmt hat. In Situationen wie dieser wird einem bewusst, dass wir nicht die Macht haben, um dem Bösen in der Welt ein Ende zu bereiten. Auf der anderen Seite sind wir in unserer Reihe Gott kennenlernen, einem Gott begegnet, der sehr wohl die Macht und den Willen besitzt, um das Böse zu besiegen. Ihr erinnert euch vielleicht, am Anfang haben wir gesehen, wie Gott eine gute Welt erschafft. Er regiert über seine Welt und die Menschheit lebt und gedeiht unter seiner guten Herrschaft. Dann erklären wir Menschen allerdings unsere Autonomie von ihm. Wir lehnen uns gegen ihn auf und wollen unsere eigenen Maßstäbe über seine setzen. Wir wollen seine Richtlinien für Gut und Böse nicht mehr akzeptieren und jeder Einzelne entscheidet, was gut und was böse ist. Diese Entscheidung, dass jeder selbst entscheidet und dass wir unsere eigenen Maßstäbe über die Gottes stellen, die ruiniert unsere Beziehung. Unsere Beziehung mit Gott, unsere Beziehung zur Schöpfung insgesamt und unsere Beziehungen miteinander. Auf einmal ist vollkommenes Vertrauen zueinander nicht mehr möglich. Ich kann mir ja nie sicher sein, dass die Regeln, die der andere in seiner Autonomie von Gott aufstellt, mir letztendlich nicht schaden können, werden. Anderen nicht schaden werden, der Umwelt nicht schaden werden. Unsere Beziehungen sind ruiniert und der Grund, warum die Welt heute diese frustrierende Mischung aus wunderschönem und auch aus unsagbarem Übel darstellt, ist eben der, dass wir gegen Gott rebelliert haben. Wir haben die Welt ziemlich übel zugerichtet und Gott ist nicht beeindruckt von unserer Randale gegen ihn. Und die unmittelbare Reaktion Gottes, das haben wir auch gesehen, ist Strafe und Tod. Gott wird uns nicht immer seine Welt zugrunde richten lassen und Gott wird es nicht zulassen, dass wir uns immer gegen ihn stellen. Und das bedeutet, unsere Autonomie ist ein großes Problem, eine Krise für uns. Letzte Woche haben wir angefangen zu sehen, dass Gott aber trotz dem, was wir gegen ihn getan haben, einen Plan hat, dass er sich unserer annimmt, indem er unser Problem der Autonomie lösen wird. In Psalm 2 sind wir dem König begegnet, einem Christus, das ist das griechische Wort für den Gesalbten, dem wir dort begegnen, dem Christus, der von Gott auserwählt wurde, der gleichzeitig Sohn Gottes ist. Und wir beginnen eine Skizze zu sehen, wie Gott die Rebellion der Menschheit beenden wird. Gott wird also seinen Plan durch seinen Sohn und dessen Herrschaft als König umsetzen. Damals ging es zunächst um König David und es wurde klar, dass König David gewissermaßen ein Prototyp ist für diesen wahren König, den wahren Sohn Gottes, den wir dann 1000 Jahre später getroffen haben, am Jordan, ein Grenzfluss Israels. Oh, die Bilder kommen wohl heute nicht so gut raus wegen der Sonne. Der Jordan, und dort sind wir Johannes dem Täufer begegnet, der ist damit beschäftigt, Leute zu taufen, das heißt, sie unterzutauchen in dem Fluss. Viele Leute sind versammelt, um sich taufen zu lassen. Und während sich diese Szene vor unseren Augen abspielt, da geschieht etwas Außerordentliches. Und diese Szene findet ihr auf der Innenseite in eurem Handzettel, links oben, dieser kleine Auszug aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 3, Verse 21 und 22, also die Kleinziffern im Text, nehmen wir die Versziffern. Es geschah aber, als das ganze Volk sich taufen ließ und auch Jesus getauft wurde und betete, dass der Himmel sich auftat und der Heilige Geist in Gestalt einer Taube auf ihn herabschwebte und eine Stimme aus dem Himmel kam. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Gott spricht. Es ist etwas Außergewöhnliches. Passiert nicht alle Tage. Hier spricht Gott und er sagt zu Jesus, du bist mein geliebter Sohn. So wie damals in Psalm 2 sagte das heute wieder. 1000 Jahre später wird Jesus als König, als Sohn Gottes, als Christus identifiziert. Von Gott persönlich. 1000 Jahre lang hat das Volk auf diesen König gewartet, der Sohn Gottes sein wird. König für König besteigt den Thron, aber keiner kann von sich sagen, dass er selbst keine Unabhängigkeitserklärung gegenüber Gott ausgesprochen hat. Bei dem einen oder anderen keimt vielleicht ein bisschen Hoffnung auf, aber keiner kann letztendlich dem Anspruch standhalten, dass er tatsächlich ein Ende mit der Rebellion macht und die Herrschaft Gottes, die gute Herrschaft Gottes, wiederherstellt. Aber jetzt ist er angekommen und er heißt Jesus. Und er kann Gott gefallen. Manchmal denke ich, dass ich Gott gefallen kann, indem ich hier etwas Gutes tue, da etwas Gutes tue, indem ich höflich bin. Aber das Problem ist, ich bin doch ein Rebell. Jesus ist kein Rebell. Er hat sich nie von Gott losgesagt, er hat die Maßstäbe Gottes nicht ignoriert. Was für Gott gut ist, das ist für Jesus gut. Und was für Gott böse ist, das ist für Jesus böse. Und deshalb hat Gott Gefallen an ihm. Er ist nicht unabhängig. Jesus ist kein Rebell, so wie sein Urgroßvater König David, der Ehebruch und Mord begangen hat, nur weil er einer schönen Nachbarin beim FKK zugeschaut hat und sie unbedingt haben wollte. Jesus ist kein Rebell und das ist die Grundvoraussetzung für seine Qualifikation als König. Aber die Frage ist, ist Jesus auch kompetent? Ist er fähig zu regieren? Hat er die Macht und die Autorität, die dazu notwendig sind? Heute begegnen wir also diesem Jesus und wir werden diese Frage beantworten. Wir werden den König und Gottes Sohn kennenlernen, unplugged, so wie er ist. Und wir werden sehen, dass dieser Jesus total anders ist als die Bilder, die viele Menschen von ihm im Kopf haben. Manche haben dieses Bild vom religiösen Jesus im Kopf, heiligen Schein, buntes Kirchenfenster, irgendwie der Jesus, zu dem ich keine Beziehung aufbauen kann. Der ist weit weg. Andere denken bei Jesus an den politischen Jesus. Der Jesus, der kam, um das römische Reich zu stürzen. Der deshalb gegen alle Machthaber und alle Unterdrücker ist und ein Verteidiger westlicher Werte noch nebenbei. Andere denken an Dr. Jesus, er ist gekommen, um zu heilen. Im Web gibt es den Jesus für Schwule, dann gibt es den Jesus, der Wohlstand bringt. Und den Vegetarier-Jesus natürlich. Und über alledem steht dann natürlich der Morallehrer, der neben Buddha und Mohammed und Moses, gut, der zerschlägt gerade die 10 Gebote, einer der großen Morallehrer der Menschheit darstellt. Und für uns ist das eine Herausforderung. Für uns stellt sich die Frage, wollen wir einen Plastik-Jesus? Wollen wir eine billige Imitation von Jesus, einen Jesus, den es nie wirklich gab und nicht wirklich gibt? 1695. Naja. Werden wir uns mit dem König befassen, den Gott auserwählt hat, damit er die Dinge wieder ins Lot bringt, die in dieser Welt nicht stimmen? Gehen wir zum nächsten über. Das lenkt zu sehr ab. Heute werden wir uns also einen Tag im Leben von Jesus anschauen. Einen Tag in 4 Schnappschüssen. 3 werden wir uns kurz anschauen und einen etwas mehr im Detail. Und im ersten Schnappschuss sehen wir die außergewöhnliche Macht von Jesus über die Natur. Lesen wir dazu aus Lukas von Vers 22. Auf der Innenseite von Vers 22. Es geschah aber an einem jener Tage, dass er mit seinen Jüngern in ein Boot stieg und zu ihnen sagte, lasst uns ans andere Ufer des Sees fahren. Und sie stießen ab. Während er fahrt, aber schlief er ein, da fuhr ein Sturmwind auf den See herab. Das Boot füllte sich mit Wasser und sie gerieten in Gefahr. Da traten sie zu ihm, weckten ihn und sagten, Meister, Meister, wir gehen unter. Er aber stand auf, schrie den Wind an und die Wogen des Wassers. Und sie legten sich und es trat eine Windstille ein. Ein Sturm, vollkommen außer Kontrolle. Der See Genezareth ist bekannt für solche Stürme. Und was macht Jesus? Er schreit den Wind an. Sei still, brüllt er. Und der Sturm legt sich und die Wellen ebenso. Vielleicht habt ihr das auch schon mal probiert. Irgendwann nervt dich der Regen so sehr, dass du dem Regen einfach sagst, du, hör endlich auf. Aber natürlich tut sich nie was. Und warum? Weil du und ich, weil wir nicht die Autorität haben, um dem Wetter zu befehlen, was es tun und was es zu lassen hat. Da gibt es natürlich noch diese andere Geschichte, die ich schon dem einen oder anderen erzählt habe. Die kann ich gerne beim Abendessen erzählen. Aber hier in dieser Situation, hier gibt es einige Menschen, die das miterleben und die sind verwirrt. Und von denen lesen wir in Vers 25, sie aber fürchteten sich und sagten staunend zueinander, wer ist denn dieser, dass er selbst im Wind und im Wasser gebietet und sie gehorchen ihm? Wer ist er? In diesem ersten Schnappschuss sehen wir also, dass Jesus tatsächlich die Macht Gottes über die Natur ausübt, so wie es kein anderer kann. Jesus ist in der Lage, dem Wind und den Wellen Anweisungen zu erteilen, so wie Gott. Die nächsten zwei Schnappschüsse, da sehen wir die Autorität Jesu über Krankheit und Tod. Und dazu fangen wir erstmal in Vers 40 an. Da kommt ein Mann namens Jairus zu Jesus. Seine Tochter liegt im Sterben. Er bittet Jesus um Hilfe und Jesus macht sich auf den Weg zu seinem Haus. Und während er noch auf dem Weg ist, ergibt sich diese Unterbrechung, von der wir in Vers 43 lesen. Vers 43, und da war eine Frau, die seit 12 Jahren an Blutungen litt, ihr ganzes Vermögen für Ärzte aufgebraucht hatte und doch von niemandem geheilt werden konnte. Die näherte sich ihm von hinten und berührte den Saum seines Mantels, und auf der Stelle hörten ihre Blutungen auf. Und Jesus sprach, wer hat mich berührt? Als nun alle es abstritten, sagte Petrus, Meister, die Leute drängen sich um dich und stoßen dich. Jesus aber sprach, jemand hat mich berührt, denn ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist. Als nun die Frau sah, dass sie nicht unentdeckt bleiben konnte, kam sie zitternd herbei, warf sich vor ihm nieder und erzählte vor dem ganzen Volk, warum sie ihn berührt hatte und wie sie auf der Stelle geheilt worden war. Er aber sagte zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Das ist unser zweiter Schnappschuss. Jesus hat die Autorität, Kranke zu heilen, so wie Gott. Aber während Jesus mit der Frau beschäftigt ist, da stirbt die Tochter des Jairus. Vers 49. Noch während er redet, kommt einer aus dem Haus des Synagogenvorstehers und sagt, deine Tochter ist gestorben, bemühe den Meister nicht weiter. Als Jesus das hörte, antwortete er ihm, fürchte dich nicht, glaube nur und sie wird gerettet werden. Er ging ins Haus und ließ niemanden mit sich hinein, außer Petrus und Johannes und Jakobus und den Vater des Kindes und die Mutter. Alle weinten und klagten um sie. Er aber sprach, weint nicht, sie ist nicht gestorben, sie schläft. Da lachten sie ihn aus, weil sie wussten, dass sie gestorben war. Er aber ergriff ihre Hand und rief, Kind, steh auf. Da kehrte ihr Geist zurück und sogleich stand sie auf. Und er befahl, man solle ihr zu essen geben. Ihre Eltern waren fassungslos. Er aber gebot ihnen, niemandem zu sagen, was geschehen war. Dritter Schnappschuss. Jesus übt die Autorität Gottes selbst über den Tod aus. Jesus bringt die Tochter des Jairus zurück zum Leben mit derselben Macht, mit der Gott Leben erschaffen hat und Leben erhält. Die Art von Autorität begegnen uns nicht alle Tage. Es gibt natürlich Ärzte, die können erstaunliche Dinge tun. Steffen ist hier ja auf bestem Wege dazu, Hausarzt zu werden. Das macht dir sicher nicht aus, wenn ich dich hier aus der Menge heraus deute. Ich kann mir gut vorstellen, dass du einige Geschichten auf Lager hast, was Ärzte alles können. Aber während diese Fähigkeiten zweifellos beeindruckend sind, ist es was ganz anderes, grundlegend anders, jemanden von den Toten zu wecken. Ja, hier sind noch ein paar Sitze. Es ist etwas grundlegend anderes, jemanden von den Toten aufzuerwecken. Das geht nicht. Nur Jesus ist in der Lage, genau das zu tun. Vierter Schnappschuss. Hier sehen wir, wie Jesus sich dem Bösen gegenüber verhält. Wir kommen jetzt zurück zum Ende der Bootsfahrt, die wohl keiner so schnell vergessen wird. Er kommt in das Land der Gerasener, Vers 26. Und hier ist ein Bild von Gerasa, das man wieder nicht sehen kann, so wie es heute aussieht. Schauen wir uns jetzt etwas mehr im Detail an, was geschieht, als Jesus im Gebiet der Gerasener aus dem Boot steigt, von Vers 27. Als er an Land ging, kam ihm ein Mann aus der Stadt entgegen, der von Dämonen besessen war. Seit langer Zeit trug er keine Kleider mehr und hielt sich auch nicht in einem Haus auf, sondern in den Grabhöhlen. Sein Name ist Legion und der Mann hat ein echtes Problem. Der Legion ist kein Geisteskranker, sondern er ist ein Mensch, der als Verlierer hervorgegangen ist. Als Verlierer aus einem übernatürlichen Konflikt. Sein Leben wird so vom Bösen dominiert, dass böse Geister seine Persönlichkeit übernommen haben. Legion hat die Kontrolle über sich selbst dadurch verloren und ist jetzt von Dämonen besessen. Und sie zerstören ihn, diese Dämonen. Er trägt keine Kleider mehr. Er lebt auf dem Friedhof. Er lebt unter den Toten. Und jetzt trifft dieser Mensch, der unfreiwillig das Böse repräsentiert, auf Jesus, auf Gottes auserwählten König. Und hier geht es weiter in Vers 28. Als er nun Jesus sah, schrie er auf, warf sich vor ihm nieder und rief mit lauter Stimme: Was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn des höchsten Gottes? Die Dämonen wissen sofort, mit wem sie es zu tun haben. Sie erkennen in Jesus den Sohn Gottes mit der Macht, die wir gerade gesehen haben. Und die Begegnung gefällt ihnen nicht. Gut und Böse treffen aufeinander und die Dämonen wissen, wer verlieren wird. Und was macht Jesus als nächstes? Vers 29, hier zeigt er, dass er die Macht Gottes über das Böse hat. Vers 29, er hatte nämlich dem unreinen Geist geboten, aus dem Menschen auszufahren. Und was hat Jesus mit dem bösen Geist vor? Vers 31, und sie flehten ihn an, sie nicht zur Hölle zu schicken. Nun weidete dort auf dem Berg eine große Herde Schweine und sie flehten ihn an, sie in diese fahren zu lassen und er erlaubte es ihnen. Da fuhren die Dämonen aus dem Menschen aus und in die Schweine und die Herde stürzte sich in den Abhang hinunter in den See und ertrank. Welchen Unterschied macht das, was hier vor den Augen von Augenzeugen geschieht? Welchen Unterschied macht das auf diesen Mann? Das sehen wir in Vers 34 und 35. Als nun die Hirten sahen, was geschehen war, ergriffen sie die Flucht und erzählten es in der Stadt und in den Gehöften. Da zogen sie hinaus, um zu sehen, was geschehen war. Und sie kamen zu Jesus und fanden den Menschen, aus dem die Dämonen ausgefahren waren, bekleidet und bei Sinnen, Jesus zu Füßen sitzend. Da fürchteten sie sich. Der Mann war nackt und jetzt ist er bekleidet. Der Mann wanderte herum und jetzt sitzt er. Er war ein Alleingänger und jetzt hat er sich bei Jesus eingefunden. Er hat rumgeschrien und jetzt fühlt er sich wohl bei Jesus. Jesus vertreibt das Böse und dem Mann geht es endlich wieder gut. Er ist befreit und gerettet. Das war der vierte Schnappschuss. Und wir lernen Jesus als den kennen, der auch die Macht Gottes über das Böse selbst hat. Ultimativ ist die Autonomie der Welt gegenüber Gott ein Problem des Bösen. Ich kann mein Fahrrad nicht ohne Schloss herumstehen lassen. Ich muss nachts mein Haus abschließen. Neulich ist jemand nachts hinter unseren Häusern rumgeschlichen und hatte vermutlich nichts Gutes im Sinn. Aber das Problem ist nicht nur die anderen. Ich bin zwar nie nackt über einen Friedhof gerannt, aber auch ich habe gegen Gott rebelliert. Es gibt Dinge, die ich gedacht habe, Dinge, die ich gesagt habe, Dinge, die ich getan habe, über die ich mit niemandem reden will. Und wenn ihr ehrlich seid, dann geht es euch auch so. Es gibt Dinge, die sind einfach zu beschämend, um sie anderen mitzuteilen. Wir müssen unsere Geheimnisse haben, weil wir doch zu sehr die Rebellen sind. Zu viel Böses denken, sagen und tun. Heute sind wir Jesus begegnet als dem, der allein in der Lage ist, sich dem Problem unserer Autonomie und der Folgen unserer Rebellion gegen Gott anzunehmen. Wie genau Jesus dieses Dilemma unserer Rebellion ein für alle Mal aus dem Weg räumen wird, das ist nächstes Mal dran. Und ganz wichtig, nächstes Mal ist nicht nächsten Sonntag, sondern Freitag, weil diese Woche Osterwoche ist, Karfreitag ist der Tag, auf den sich unser Thema bezieht. Also bitte kommt nächsten Freitag um 16 Uhr hierher. Aber jetzt zurück zu diesen vier Schnappschüssen. Wir haben Jesus kennengelernt. Wir wissen noch nicht genau, wie er das Problem unserer Autonomie angehen wird. Aber schon jetzt hat er demonstriert, dass Gott ihm seine eigene Macht gegeben hat. Über die Natur, über Krankheit, über Tod und nicht nur das, sondern auch Macht, um das Böse zu besiegen. Jesus hat die Fähigkeit, alle Probleme, die sich daraus ergeben haben, dass wir gegen Gott rebelliert haben, aus dem Weg zu räumen. Und während wir Jesus näher kennenlernen, den Mann, der den Schlüssel zu unserem Problem in seiner Hand hält, da ist es ganz normal, dass wir als Reaktion auf Jesus anfangen, uns unsere eigene jeweilige Meinung zu bilden. Es geschah auch damals bei den Gerasenern, und wir sehen ab Vers 37, wie die Menschen dort auf Jesus reagieren. Vers 37. Und die ganze Bevölkerung aus dem Gebiet von Gerasa bat ihn wegzugehen, denn große Furcht überkam sie. Da stieg er in ein Boot und fuhr zurück. Die Menschen sehen die Macht, die er hat, die Macht Gottes, die Jesus ausübt. Und ihnen wird unwohl. Sie bekommen es mit der Angst zu tun. Sie ziehen sich zurück, voller Furcht, und lehnen ihn ab und schicken ihn fort. Lieber soll alles beim Alten bleiben, als dass Jesus bei ihnen bleibt. Und das Traurigste an der ganzen Sache ist, Vers 37, Jesus steigt in ein Boot und fährt zurück. Wenn Menschen Nein zu Jesus sagen, dann zwingt er sich ihnen nicht auf. Das ist heute auch nicht anders. Das ist die eine Reaktion auf Jesus. Furcht, Angst, lieber alles beim Alten belassen. Es gibt die zweite, und die sehen wir in Vers 38. Der Mann aber, der aus dem die Dämonen ausgefahren waren, bat ihn, bei ihm bleiben zu dürfen. Doch er schickte ihn weg und sprach, kehr in dein Haus zurück und erzähle, was Gott an dir getan hat. Und der ging weg und tat in der ganzen Stadt kund, was Jesus an ihm getan hatte. Der Mann möchte bei Jesus bleiben, bei dem, den er als jemanden kennengelernt hat, der Macht hat wie kein anderer, der ihn vor dem Bösen gerettet hat, das ihn komplett besiegt hatte. Jesus sendet ihn zurück, nicht aus Ablehnung, sondern um anderen weiter zu erzählen, was Gott für ihn getan hat. Und was macht er dann? Er tut genau das. Er erzählt, was Gott durch Jesus, den auserwählten König, für ihn getan hat. Was Jesus tut, das tut Gott für uns. Jetzt ist es so, dass unsere Gott-Kennenlernen-Reihe schon seit einigen Wochen läuft. Wir haben Gott als Schöpfer kennengelernt. Wir sind seine Geschöpfe. Wir haben die Krise gesehen, die wir in unserer Beziehung mit Gott herbeigerufen haben, durch unsere Rebellion, und der wir uns bis heute befinden. Wir haben uns die Reaktion Gottes angesehen. Und wir haben uns ansatzweise die Lösung angeschaut, die Gott für unser Problem, unsere Krise bereithält. Nur ansatzweise. Wir sind noch am Anfang. Aber es ist klar, dass im Zentrum dieser Lösung Jesus Christus steht, der Sohn Gottes. Was fangen wir also mit ihm an, diesem auserwählten König und Sohn Gottes? Es ist noch früh, wir haben noch nicht alles gesehen und gehört, was Jesus getan hat, um dieser Rebellion ein Ende zu setzen. Aber die Frage ist trotzdem da, wie sieht unsere anfängliche Reaktion jetzt hier auf Jesus aus? Wie sieht unsere Reaktion aus? Schicken wir ihn fort? Lehnen wir ihn ab? Soll alles beim Alten bleiben? Oder wollen wir mit ihm gehen? Wollen wir bei ihm bleiben? Weil wir wissen, dass er allein die Macht hat, das Böse zu besiegen